Websockets sind nicht immer die Antwort. Ein Dashboard, das neue Bestellungen anzeigt. Eine Benachrichtigung, wenn der Build durchgelaufen ist. Ein Fortschrittsbalken für einen Import, der 20 Minuten braucht. Drei typische Echtzeitanforderungen und in allen drei Fällen fließen die Daten ausschließlich in eine Richtung, vom Server zum Client. Trotzdem lautet die erste technische Antwort darauf erstaunlich oft: Websockets, socket.io, eine persistente bidirektionale Verbindung. Der Reflex Echtzeit gleich Websocket sitzt tief und er ist verständlich. Websockets sind das prominenteste Werkzeug im Regal, jede zweite Tutorial-Serie baut damit einen Chat. Nur, ein Chat ist bidirektional. Ein Bestell-Dashboard ist es nicht. Wer für reines Server-zu-Client-Push die schwere Maschinerie anwirft, bezahlt für Fähigkeiten, die er nie abruft. Und der Preis ist nicht null. Was Echtzeit im Anforderungstext wirklich bedeutet. Nimmt man die Anforderung ernsthaft auseinander, steht dort selten: Client und Server tauschen fortlaufend Nachrichten in beide Richtungen aus. Dort steht: Der Nutzer soll etwas sehen, sobald es passiert, ohne F5 zu drücken. Das ist Benachrichtigung, nicht Konversation. Der Client redet weiterhin über gewöhnliche Requests mit dem Server, er klickt, er speichert, er lädt nach. Neu ist nur, dass der Server von sich aus etwas sagen darf. Ganz nebenbei, für manche dieser Fälle reicht sogar simples Polling. Ein Fortschrittsbalken, der alle 2 Sekunden einen Jet absetzt, ist keine elegante Lösung, aber eine, die jeder im Team versteht, die jeder Cache und jeder Proxy kennt und die sich in einer Minute wegwerfen und ersetzen lässt. Die Frage ist also nicht nur Websocket oder nicht, sondern wie viel Maschinerie die Anforderung überhaupt rechtfertigt. Mir ist das in einem Shop-Projekt in diesem Frühjahr deutlich geworden. Das Team hatte für ein Auftragsdashboard socket.io eingebaut und die Verbindung selbst war nie das Problem. Das Problem war alles drumherum. Nach jedem Deployment hingen Clients an toten Verbindungen, bis der selbstgebaute Reconnect griff. Der Load Balancer brauchte Sonderbehandlung für das Protokoll-Upgrade. Und wenn ein Browser 30 Sekunden offline war, fehlten genau die Bestellungen aus diesen 30 Sekunden. Das Wiederaufsetzen beim letzten bekannten Stand hatte schlicht niemand gebaut, weil das Protokoll es nicht mitbringt. Der Preis einer Websocket-Verbindung. Ein Websocket beginnt als HTTP-Request, verlässt HTTP aber nach dem Upgrade-Handshake und wird zu einem eigenen Protokoll, RFC 6455, auf einer rohen TCP-Verbindung. Ab diesem Moment gilt nichts mehr von dem, was die HTTP-Welt an Infrastruktur und Semantik mitbringt. Konkret kauft man sich ein: Verbindungszustandsverwaltung auf dem Server, wer ist verbunden, seit wann, mit welcher Session. Eigene Heartbeats, denn tote TCP-Verbindungen fallen nicht von allein auf. Ping-Pong ist Handarbeit oder Bibliotheksfeature, aber immer Teil der eigenen Verantwortung. Reconnect-Logik im Client, inklusive Backoff, und der Frage, was während der Funkstille verpasst wurde. Sonderfälle in der Infrastruktur, Proxies, Load Balancer und Firmen-Firewalls, die das Upgrade nicht kennen, oder lange stille Verbindungen kappen. Nichts davon ist unlösbar. Bibliotheken wie socket.io nehmen einem vieles ab, genau deshalb existieren sie. Aber es bleibt Komplexität, die betrieben, überwacht und im Fehlerfall verstanden werden will. Für einen Kanal, der nur in eine Richtung sendet, ist das ein schlechter Tausch. Das ist nur der Heartbeat. Reconnect, Nachrichtenpuffer und das Wiederaufsetzen nach einer Unterbrechung stehen auf einem anderen Blatt. Und auf dem steht in den meisten Projekten, die ich gesehen habe, erstaunlich wenig. Server-Send-Events, Push über gewöhnliches HTTP. Server-Send-Events sind das unspektakuläre Gegenstück. Ein ganz normaler HTTP-GET-Request, dessen Response nie endet. Der Server hält die Verbindung offen und schreibt Events als Text hinein, der Browser konsumiert sie über die Event-Source-API. Kein Protokollwechsel, kein Upgrade, kein neues Vokabular für die Infrastruktur. Ein SSE-Endpoint in Express ist ein paar Zeilen. Der Client ist noch kürzer, und das ist der eigentliche Punkt. Der Kommentar im Client-Code ist keine Behauptung, sondern Spezifikation. Reißt die Verbindung ab, verbindet sich Event-Source selbstständig neu. Die Wartezeit kann der Server sogar per Retry-Feld im Stream vorgeben. Und beim Wiederverbinden schickt der Browser automatisch den Header LastEventID mit der ID des letzten empfangenen Events mit. Der Server kann damit exakt dort weitermachen, wo der Client stehen geblieben ist. Genau das Feature, das im Shop-Projekt so schmerzhaft fehlte, ist hier Teil des Protokolls. Dazu kommt ein Vorteil, den man erst im Betrieb zu schätzen lernt. Der gesamte Kanal ist gewöhnliches HTTP. Load Balancer routen ihn wie jeden anderen Request, Authentifizierung läuft über dieselben Header und Cookies wie der Rest der Anwendung und Debugging braucht kein Spezialwerkzeug. Wer schon einmal versucht hat, einen WebSocket-Frame-Mitschnitt gemeinsam mit einem Kollegen aus dem Betrieb durchzugehen, weiß, was dieser eine Curl-Aufruf wert ist. Der Stream ist lesbarer Text, jedes Event trägt seine ID und dieselbe Ausgabe sieht auch der Browser. Wo SSE ehrlich an Grenzen stößt. Damit das keine Werbeveranstaltung wird, Server-Send-Events haben Grenzen und die gehören auf den Tisch, bevor die Entscheidung fällt. Der Kanal ist strikt unidirektional. Will der Client etwas sagen, macht er das über einen normalen Post. Für Formulare, Klicks und Kommandos ist das völlig in Ordnung und ohnehin der natürliche Weg. Für einen hochfrequenten Rückkanal ist es keiner. Zweitens, Internet Explorer und Edge kennen Event Source bis heute nicht. Dort braucht es einen Polyfill. Die verfügbaren Polyfills funktionieren ordentlich, aber es ist ein Baustein mehr, den man einplanen muss. Drittens teilt sich SSE unter HTTP 1.1 das Browser-Limit von ungefähr 6 Verbindungen pro Host. Wer pro Tab mehrere Streams öffnet, rennt dagegen. Unter HTTP 2 entspannt sich das deutlich, weil alle Streams über eine einzige multiplexte Verbindung laufen. Und schließlich, puffernde Proxys muss man gelegentlich per Konfiguration davon überzeugen, den Stream sofort durchzureichen, statt ihn zu sammeln. Das ist aber eine Zeilen-Ginks-Konfiguration. Kein Architekturproblem. GraphQL Subscriptions. Derselbe Reflex, ein Stockwerk höher. Interessant wird es, wenn der Reflex in Frameworks einzieht. Im Apollo-Ökosystem laufen GraphQL Subscriptions standardmäßig über Subscriptions Transport-Ws, also über WebSockets. Dabei sind Subscriptions das Lehrbuchbeispiel für unidirektionalen Datenfluss. Der Client meldet einmal an, was ihn interessiert, und ab dann redet nur noch der Server. Queries und Mutations gehen ohnehin über HTTP. Die bidirektionale Fähigkeit des Transports wird für einen einzigen Handshake benutzt. Danach liegt sie brach, während ihre Betriebskosten bleiben. Das hat mich in diesem Frühjahr genug beschäftigt, um es auszuprobieren. Subscriptions Transport, SSE, ist meine API-kompatible SSE-Variante dieses Transports, entstanden in meiner GitHub-Organisation Code Commission. Serverseitig hängt sich der Subscription-Server an eine Express-App und den Subscription Manager aus GraphQL-Subscriptions. Clientseitig wird der Subscription Client wie gewohnt an das Network Interface von Apollo gehängt. Aus Sicht der Anwendung ändert sich nichts. Dieselbe Subscription, dasselbe Subscribe to More. Nur der Transport darunter ist jetzt gewöhnliches HTTP mit allem, was oben beschrieben ist. Automatischer Reconnect, Last Event ID, Curl Debugging. Als Praxistest habe ich im April eine kleine Presence List damit gebaut. Wer ist gerade online? React und Apollo im Frontend, Node im Backend, Events über SSE. Beides sind bewusst schlanke Projekte, eher Beleg als Produkt. Es ging mir darum zu zeigen, dass GraphQL Subscriptions brauchen WebSockets eine Konvention ist, keine Notwendigkeit. Wann WebSockets die richtige Antwort sind? Nach so viel Gegenrede die andere Seite, denn es gibt sie. WebSockets sind die richtige Wahl, wenn tatsächlich beide Seiten fortlaufend und mit niedriger Latenz senden. Kollaboratives Editieren, bei dem Tastenanschläge und Operationen beider Seiten zusammenlaufen. Cursor-Positionen und Präsenzsignale, die viele Male pro Sekunde in beide Richtungen fließen. Spiele und Simulationen, in denen jede Runde Client-Eingaben gegen Serverzustand abgeglichen wird. Frontends, bei denen der Overhead eines eigenen Post pro Client-Nachricht wirklich ins Gewicht fällt. Der gemeinsame Nenner, der Rückkanal ist kein gelegentliches Kommando, sondern ein Strom. Dann lohnt sich das Protokoll und dann ist auch die Betriebskomplexität gerechtfertigt. Man nutzt ja, was man bezahlt. Die Entscheidungsfrage ist deshalb nicht, brauchen wir echt Zeit, sondern wohin fließen die Daten und wie oft? Wer diese zwei Fragen ehrlich beantwortet, landet nach meiner Erfahrung in der großen Mehrheit der Fälle links im Diagramm. Das Auftragsdashboard, der Bildmonitor, der Importfortschritt, die Benachrichtigungsglocke oben rechts in der Anwendung, alles Fälle für SSE. Der Editor mit den Live-Cursoren der Kollegen ist der seltene, echte Fall für die rechte Seite. Unterm Strich. Aus dem Shop-Projekt und den beiden SSE-Experimenten nehme ich vor allem eine Beobachtung mit. Die Kosten einer Technologie stecken selten dort, wo ihre Stärken beworben werden. Sie stecken im Betrieb, im Debugging und in den Fehlerfällen, die das Protokoll nicht von sich aus abdeckt. Websockets können etwas, das SSE nicht kann, und wenn man dieses etwas braucht, sind sie konkurrenzlos. Aber Echtzeit im Anforderungstext ist noch kein Beleg dafür, dass man es braucht. Meistens will da nur ein Server etwas mitteilen, und dafür reicht ein HTTP-Request, der nie endet, mit eingebautem Reconnect, eingebautem Wiederaufsetzen und einem Debugging-Erlebnis, das aus einem einzigen Curl-Aufruf besteht. Die langweiligere Technik gewinnt hier nicht trotz, sondern wegen ihrer Langeweile. Sie hat weniger bewegliche Teile. Und jedes bewegliche Teil, das man gar nicht erst einbaut, kann nachts um drei nicht kaputt gehen.